Charlie Kirk, ein konservativer Autor, Podcaster und Bewegungsgründer in den USA, wurde am Mittwochabend unserer Zeit ermordet. Er wurde während einer öffentlichen Veranstaltung im Bundesstaat Utah erschossen, wo Kirk, wie er das regelmäßig tat, eine Debatte mit dem Publikum abhalten wollte. Neben entsetzten Stimmen über die Tat werden auch andere laut. Einige Medien suggerieren, der Ermordete habe mit seiner polarisierenden Art seinen Tod provoziert und in den sozialen Medien frohlocken vereinzelte Linke sogar, dass mit ihm eine Gegenstimme verstummt ist. Über den Mord, die Reaktionen und den politischen Hintergrund der Ereignisse spreche ich nun mit meinem Konterfunk-Kollegen Colin McMahon, einem Kenner der USA. Hallo Colin.
Hallo Stefan.
Colin, Charlie Kirk war, wenn man mal auf ihn gestoßen ist, auf sehr vielen Plattformen omnipräsent, aber es wird außerhalb der USA auch viele geben, die ihn gar nicht gekannt haben. Wer war der Mann? Was hat er alles angestoßen? Womit wurde er bekannt?
Ja, Charlie Kirk hat sich zum Ziel gesetzt, die Universitäten für die konservative Bewegung zu erschließen. Er hat schon mit 18, 2012 angefangen, Studentenräte zu organisieren und trat mit dieser Idee an Breitbart ran, zu einer Zeit, als Andrew Breitbart noch der Chef war und am Leben war, und erhielt von Breitbart und so Leuten wie David Horowitz, dem politischen Aktivisten, Unterstützung, um eine Studentenbewegung zu gründen, und hat ganz klein angefangen mit ASTAs und Studentenräten, Schülerräten, bis hin zum ersten Trump-Wahlkampf 2016, wo er als Kofferträger von Donald Trump Junior, dem Sohn des jetzigen Präsidenten, angefangen hat und dort den Wahlkampf mitgemacht hat, auch Leute getroffen hat wie J.D. Vance, damals noch zum Beispiel ein Trump-Skeptiker, und ist also wirklich am Anfang dieser Trump-Bewegung mit an Bord gewesen und hat von dort eine Bewegung aufgebaut mit 250.000 Mitgliedern und auf 3.000 Campusen in Amerika präsent, die zweimal im Jahr riesige Events abhält, das AmFest, America Fest im Dezember, mit ungefähr 20.000 Teilnehmern, und ein Organisationstreffen, Student Action Summit, das gerade im Juli stattgefunden hat, mit ungefähr 5.000 Teilnehmern. Und das war wirklich eine der wichtigsten Stimmen der Trump-Bewegung, auch ein persönlicher Freund von Trump Junior und J.D. Vance.
Aktuell weiß man noch wenig Konkretes über die Hintergründe des Anschlags und den Täter. Einzelne Kommentatoren sprechen bereits von einem politischen Mord, andere sind zurückhaltender. Welche Mutmaßungen sind aufgrund des Opfers aus deiner Sicht im Moment zulässig?
Die Umstände des Todes lassen auf tatsächlich einen sehr erfahrenen Schützen schließen. Also er wurde aus ungefähr 200 Meter abgegeben, dieser Schuss. Es gibt Bilder, die eine Person auf dem Dach zeigen, auf diesem Campusgelände von der Utah Valley University. Und ungefähr 3.000 Leute stoben dann in Panik auseinander. Es wurden auch Menschen getrampelt, Menschen sind verletzt worden. Aber es wurde nur ein einziger Schuss abgefeuert auf Charlie Kirk, der ihn genau in die Halsschlagader getroffen hat. Also das wirft doch Fragen auf, ob wir das nicht mit einem professionellen Schützen zu tun haben.
Der Täter hat offensichtlich Charlie Kirk eine gewisse Bedeutung zugesprochen, dass er zu diesem Schritt gegriffen hat. Welche Rolle hat denn die Organisation Turning Point USA, die Charlie Kirk ins Leben gerufen hat, welche Bedeutung hat sie für die Republikanische Partei oder insbesondere für die jüngere Generation tatsächlich gespielt?
Charlie Kirk und J.D. Vance stehen ja für diese junge konservative Generation, die wir auch hier erleben, dass es immer mehr angesagt ist, auch unter jungen Leuten konservative Meinungen zu vertreten. Und er hat es wirklich geschafft, die Jugend zu begeistern. Er hat eine riesige Rolle gespielt im Wahlkampf 2024. Er hat ungefähr 25 Universitäten besucht. Wer als Rechter schon mal auf einer Universität in Deutschland gesprochen hat oder auch in Amerika, der weiß, was das bedeutet. Und Charlie Kirks Spezialität war es, die offene Diskussion zu pflegen. Das war ja sein Ding. Ist auf die Leute zugegangen, hat gesagt, diskutier mit mir. Prove me wrong, change my mind, hat den Leuten eine offene Bühne gegeben. Er hat immer gesagt, wer nicht meiner Meinung ist, der soll bitte nach vorne kommen, in die erste Reihe. Und das ist das wirklich Traurige, dass anscheinend bestimmte Leute keine Antwort mehr wissen auf solche Diskussionsaufforderungen außer nackte Gewalt.
Er hat also etwas getan, was früher gang und gäbe war, hat sich politischen Debatten gestellt, Fragen beantwortet, mit andersdenkenden Argumente ausgetauscht, und dennoch war er offenbar heftig umstritten. Was hat ihn denn konkret für die einen zum Idol und für die anderen zum Feindbild gemacht?
Charlie Kirk war sehr erfolgreich. Er war sehr offen, er war ein Christ, er war immer sehr freundlich zu Menschen, er ist immer höflich geblieben. Das ist das Erstaunliche dabei. dass er es geschafft hat bei massiven linken Angriffen. Seine Events wurden ja immer von der Antifa gestört. Seine Aktivisten wurden häufig angegriffen, die Tische umgeschmissen, ihre Plakate untergerissen. Es gibt Videos von Turning Point-Aktivisten, die physisch angegriffen werden. Und da sie diesen christlichen Hintergrund haben, haben sie es irgendwie geschafft, auch dabei friedlich und höflich zu bleiben. Und das ließ sich wohl nicht länger unterbinden als mit so einer Gewehrkugel.
Einige Medien versuchen jetzt, das Verbrechen als eine Art tragischen Höhepunkt einer allgemeinen Entwicklung zu verkaufen, also ein angeheiztes, gewaltbereites Klima, das in den USA seit längerem herrsche und in dem solche Taten fast schon zu erwarten seien. Kannst du aus deiner Kenntnis der USA das unterschreiben, dass dieses Klima dermaßen geladen ist?
Ja, aber tatsächlich kommt die Gewalt heutzutage von links, wie wir das erleben, auch in Deutschland. Also seit 2017 gab es diesen Anschlag auf ein Baseballspiel von einem Bernie Sanders-Anhänger. Auch 2017 gab es diese Schießerei in Las Vegas auf ein Country-Konzert mit vielen Trump-Anhängern, wo 60 Menschen gestorben sind und 400 verletzt wurden, wo wir immer noch nicht genau wissen, was dahinter steckt. 2019 hat ein Antifa-Aktivist eine Eiszentrale angegriffen in Oregon. Und 2020 hat ein Antifa auf der Straße in Portland einen Trump-Anhänger niedergeschossen, bis hin zu den George Floyd-Krawallen, wo am 29. Mai 2020 eine Bande von Black Lives Matter und Antifa-Aktivisten versucht hat, das Weiße Haus zu stürmen und 60 Polizeibeamte verletzt wurden. Darüber redet außer in der konservativen Szene in den Mainstream-Medien niemand. Aber diese zunehmende Eskalierung der Gewalt ist in den konservativen Beobachtern natürlich nicht vorübergegangen. Letztes Jahr haben wir 2 Attentatsversuche auf den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Es gab Antifa-Angriffe auf Tucker Carlson, den Moderator. Sein Haus wurde angegriffen. Die Antifa ist vor den Häusern von obersten Richtern aufmarschiert in Washington und Umfeld. Und nach dem Trump-Sieg gab es Angriffe auf Tesla. Teslas wurden abgefackelt. Es gab Angriffe auf die Immigrationsbehörde ICE. Es gab Angriffe auf die Elon Musk-Mitarbeiter von Doge. Es gab sogar Angriffe auf moderate Demokraten. Also der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, wurde angegriffen. Es gab einen versuchten Mordanschlag oder einen Brandanschlag, weil er nicht links genug war. Eine Abgeordnete in Minnesota, Melissa Hortman, ist umgebracht worden, weil sie Kompromisse gemacht hat mit den Republikanern im Parlament. Und dann gab es noch diesen Anschlag von Luigi Mangione auf den Versicherungsexecutive in New York, der tatsächlich von den Linken gefeiert wird. Da gibt es Bühnenstücke drüber und Fanclubs von Luigi Mangione. Also diese Eskalierung der Gewalt auf der linken Seite ist ja etwas, was wir auch aus Deutschland kennen. Es wird nur in der Mainstream-Presse nie hochgespielt. Da hören wir immer nur vom NSU-Prozess und von Walter Lübcke. Aber dass die tatsächliche Gewalt jetzt eher von links ausgeht, das ist heute nicht mehr zu leugnen.
Das klingt nach einer regelrechten Offensive gegen die Meinungsfreiheit, die historisch betrachtet in den USA ja ein sehr hohes Gut ist. Gibt es diesen Druck auf die Meinungsfreiheit in den USA und wird die Meinungsfreiheit irgendwo geschützt, wenigstens durch die Politik aktuell?
Ich rechne jetzt tatsächlich mit einer heftigen Antwort der Trump-Regierung. Also Cash Patel, der FBI-Chef, und die Justizministerin Pam Bondi haben beide angekündigt, da jetzt durchzugreifen. Auch Donald Trump hat angedeutet, dass er der Meinung ist, dass diese linke Hetze gegen seine Anhänger und gegen seine Regierung mitgeschossen hat, mitverantwortlich ist für den Tod von Charlie Kirk. Und ich denke, da wird jetzt von Bundesseite jetzt schon heftig reagiert werden. Und schon im August hat Trump angedeutet, man müsse strafrechtlich gegen den linken Großspender George Soros vorgehen, der ja für viele von diesen Antifa-nahen Organisationen verantwortlich ist. Nach dem ersten Trump-Sieg 2016 gab es ein Meeting am 13. November in Washington, wo George Soros mit den Demokraten zusammen diesen Widerstand organisiert hat. Und einen Monat später gab es dann plötzlich in Amerika die Antifa, die ja direkt aus Deutschland importiert wurde. Das gab es vorher noch nie, dass maskierte Schläger in Amerika den politischen Gegner auf der Straße verprügeln. Das ist etwas, was aus Berlin und Hamburg importiert wurde. Und da gibt es nachweislich Verbindungen und ich denke, da werden die Trump-Leute auch über den Atlantik gucken, was für Verbindungen es in der linksradikalen Szene auch nach Europa gibt.
Man kann sich ja schlecht in die Psyche eines Mörders hineinversetzen, aber es besteht die Vermutung, dass solche Leute auch immer beabsichtigen, über die Tat an sich generell Angst auszulösen, dass eben beispielsweise die konservative Bewegung in den USA nun zurückschreckt, dass die sich ausdünnt, dass niemand mehr laut ausspricht, was er sagt. Ist das zu befürchten?
Nein, ganz und gar nicht. Also die Trump-Leute haben wirklich Oberwasser. Charlie Kirk wird der erste wirkliche leider Märtyrer dieser Trump-Bewegung sein und als solcher erinnert werden. Leute haben gestern schon gesagt, das ist ein Tag wie die Ermordung von Martin Luther King. Der wird in die Geschichte eingehen und nicht so schnell vergessen werden. Und da wird sich, glaube ich, keiner einschüchtern lassen. Ich fürchte eher, dass es zu starke Gegenreaktionen geben könnte. Aber ich glaube, die Tatsache, dass die Trump-Leute an der Macht sind, gibt ihnen ja doch die ganzen Mittel der Bundesbehörde. Also niemand fühlt sich, glaube ich, berufen, eine Miliz zu gründen und auf die Straße zu gehen und die Antifa zu jagen. Sondern das wird man dem Justizministerium und dem FBI überlassen. Das ist auch richtig so.
Wie gehen die Medien in den USA mit diesem Verbrechen um? Gerade die Mainstream-Medien dürften ja jetzt auch nicht besonders begeistert gewesen sein von Charlie Kirk. Dringt das durch in der Nachberichterstattung?
Ja, man sieht natürlich diese übliche Hetze, die wir auch hier in der Presse erleben. Er wird als Spalter, als Radikaler dargestellt. Dabei war Charlie Kirk der höflichste, bescheidenste Christ, den man sich vorstellen kann. Und wer viel Umgang mit Christen hat, weiß, dass das immer die nettesten, bescheidensten Menschen sind, die offen sind und auf andere zugehen. Und jetzt wird er so dargestellt, als wenn er ein unsäglicher Hetzer wäre. Es sind aber jetzt schon zwei Journalisten bei MSNBC gefeuert worden, weil sie Kommentare gemacht haben, von wegen im Prinzip er ist selber schuld oder vielleicht waren das ja irgendwelche Trump-Anhänger, die da geschossen hätten oder sowas. Geht jetzt ganz schnell nach hinten los, weil sogar der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat kondoliert, hat gegen diese Gewalt plädiert und er hat ja vor kurzem auch in seiner Sendung Charlie Kirk als Gast. Gavin Newsom versucht, sich für den Wahlkampf fit zu machen und debattiert jetzt sehr viel mit so Trump-Leuten, um sich da auch stark zu machen. Und Gavin Newsom hat auch ganz klar sich dazu geäußert, dass sowas einfach politisch nicht geht, dass wir miteinander reden und nicht aufeinander schießen müssen.
Das sind ja immer diese zwei Lager nach einem solchen Ereignis. Die einen glauben, das wird die Spaltung noch vertiefen, für noch mehr Polarisierung sorgen. Andere sagen, das wirkt sich jetzt irgendwo einigend aus, weil sich fast alle vernünftigen Menschen einig sind. Das kann es ja nicht sein. Welche Richtung erwartest du?
Ja, ich hoffe, dass die Macht der Bundesregierung, die Macht des Faktischen und der Vereinigten Staaten von Amerika auch hier in Europa einen Unterschied machen werden. Man wird auch jetzt hier auf die Meinungsfreiheit gucken. Es gab ja in den letzten zwei Wochen, zwei Anhörungen vor dem Senat zur Meinungsfreiheit in Europa und zum Einfluss von NGOs. Und da wurde ja ganz stark betont, dass in Deutschland gegen die politische Opposition mit Staatsorganen und NGOs zu Felde gezogen wird. Auch das Beispiel von Joachim Paul in Ludwigshafen wurde diese Woche von Michael Schellenberger im Weißen Haus im Gespräch mit Carolyn Leavitt, der Pressesprecherin, thematisiert. Man ist im Weißen Haus sich durchaus bewusst, was in Deutschland vor sich geht. Und Österreich, vielleicht nicht ganz so schlimm in der Schweiz, aber das hat man auf dem Schirm und da wird man drauf gucken. Und denke, die begreifen das auch als Teil einer globalen linken Kampagne gegen die konservative Bewegung. Und da wird sich jetzt hoffentlich einiges tun.
Donald Trump hat unmittelbar nach der Tat ganz deutlich gemacht, wie wichtig ihm Charlie Kirk war, wie sehr er ihn geschätzt hat und wie sehr entsetzt er über dieses Verbrechen ist. Was heißt das nun für ihn selbst? Gelingt das Vorhaben des Täters, dass das irgendwo eben zu einem Einschnitt bei den Konservativen sorgt? Oder wird das Gegenteil eintreten, dass Trump jetzt noch mehr Rückenwind für seine Sache kriegt?
Ich glaube schon. Ich glaube, Charlie Kirk war wirklich sehr sympathisch. Er hat vor allem junge Leute begeistert als YouTuber und auf den Universitäten. Und da hat er wirklich auch die Jugend mitgenommen und Donald Trump weiß das ganz genau. Auch sein Sohn natürlich und sein Vizepräsident wissen das ganz genau. Die werden ihn natürlich jetzt zum Märtyrer stilisieren. Das ist auch richtig so. Die Fahnen sind schon auf Halbmast. Er hat einen Gedenktag ausgerufen und ein Kondolenzschreiben aufgesetzt. Und natürlich wird das nicht so schnell vergessen. Die Linken werden sagen, das wird instrumentalisiert. Wenn sie ständig über NSU vor 25 Jahren und Walter Lübcke reden, ist das natürlich nicht Instrumentalisierung. Das wird der Vorwurf sein, aber trotzdem wird man diesen Charlie Kirk jetzt als Banner vor sich tragen, da bin ich mir ganz sicher.
Der Mord an Charlie Kirk in den USA. Ich war im Gespräch mit meinem Konterfunk-Kollegen Colin McMahon. Besten Dank, Colin.
Danke, Stefan.